SWR 2 Forum.
Meere unter Strom. Welche Zukunft hat die Elektrofischerei? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Die Gegner können aufatmen. Das Europäische Parlament hat am Dienstag am EU-weiten Verbot des sogenannten Elektrofischens festgehalten und damit einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zurückgewiesen. Mehr noch, das Parlament hat auch entschieden, bereits laufende Pilotprojekte in der Nordsee zu stoppen. Dort wird die Elektro- oder auch Pulsfischerei seit Jahren praktiziert. Rat und Kommission müssen nun in den nächsten Wochen über das Thema befinden, Ausgang offen. Elektrofischerei, Fischen also mit Strom, gilt vielen als die Fangtechnik der Zukunft. Sie verspricht sauberes und nachhaltiges Fischen, aber viele Fragen sind offen. Was richten die Stromschläge unter Wasser wirklich an? Mit welchen Nebenwirkungen? Und droht gar eine neue Überfischung? Darüber sprechen wir heute. Ich begrüße Ulrike Rodust, SPD-Europa-Abgeordnete und Mitglied im Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments in Straßburg. Frau Rodust, anders als die Mehrheit der Abgeordneten haben Sie für eine vorsichtige Öffnung in Richtung Elektrofischen geworben. Jetzt bleibt es nicht nur beim Verbot, sondern das Parlament macht einen Schritt zurück quasi und will sogar die laufenden Forschungen aussetzen. Wie erklären Sie sich diesen erstaunlichen Schritt?
Nun ja, es wurde hier in den letzten Tagen sehr lobbyiert. Viele Umweltverbände, gerade aus Frankreich, sind praktisch zu jedem einzelnen Abgeordneten gegangen und haben ihre Sicht der Dinge dargestellt. Und da sind leider aus meiner persönlichen Überzeugung viele Dinge auch überzeichnet worden. Es sind so dargestellt worden, dass die Fische alle zerrissen werden und dass das eine Riesentierquälerei sei. Und die Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht jeden Tag mit Fischereipolitik befassen, waren natürlich entsetzt. Und das kann ich auch verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Ich weiß, ich war in den 90er Jahren, bis 2008 war ich gegen Pulsfischerei. Und noch vor 2 Jahren habe ich gesagt, geht gar nicht. Das können wir nicht zulassen, nur um Profit zu bekommen, diese Tierquälerei hinzunehmen. Ja, inzwischen bin ich anderer Meinung.
Ist ja schon eigenartig. Also seit 12 Jahren mittlerweile werden in der Nordsee mit Elektrobooten Fische gefangen, unter den Augen der EU und mit der Billigung. Und jetzt plötzlich soll das alles Teufelszeug sein. Wer hat denn da so vehement gegen das Elektrofischen gestimmt?
Naja, das waren in erster Linie die Franzosen. Ich glaube, da stecken auch, ich will den Umweltverbänden das nicht in Gänze unterstellen, aber bei bestimmten Verbänden stecken auch ökonomische Interessen dahinter. Die Franzosen haben ein hohes Interesse, dass diese Pulsfischerei nicht stattfindet, weil sie mit ihren Booten es nicht genehmigt haben. Sie haben sich auch an den Pilotprojekten nicht beteiligt. Und so heißt das, dass sie, wenn sie rausgehen, mehr Sprit brauchen, weniger Fänge haben und so in großer Konkurrenz zu den Niederländern sind.
Stella Nemetzky ist Expertin für die EU-Fischereipolitik beim WWF Deutschland und aus Hamburg zugeschaltet. Frau Nemetzky, Frau Rodust hat das ja gerade angedeutet. Einige NGOs haben in den vergangenen Tagen massiv Druck gemacht auf die Parlamentarier. Es gab einen gemeinsamen Appell an den zuständigen EU-Kommissar Vella, die Elektrofischerei komplett zu verbieten. Diese NGOs lassen jetzt vermutlich die Korken knallen. Wie steht der WWF zur Entscheidung des Europäischen Parlaments?
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass eine neue Fangmethode auch entsprechend geprüft werden muss, bevor sie eine großflächige, flächendeckende Anwendung dazu zugelassen wird. Und hier genau sehen auch wir als WWF das Problem. Für die Beurteilung, ob diese Fangmethode tatsächlich besser ist in Gänze und nicht neue Schäden im Ökosystem einführt oder dem Ökosystem halt bringt, fehlen uns noch Ergebnisse und die müssen wir abwarten.
Das heißt, so rigoros wie manche NGOs sehen Sie das gar nicht?
Nee, tatsächlich nicht.
Würden Sie sagen, da haben jetzt Vereinigungen wie Bloom, Blackfish oder Our Fish dem eigentlichen Anliegen nach einem sauberen und nachhaltigen Fischen einen Bärendienst erwiesen?
Das wird sich zeigen. Also das wird sich schon alleine deshalb zeigen, weil diese Entscheidung noch längst nicht getroffen ist. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass gerade die hohe Emotionalität, und das sieht man ganz genau auch daran, dass die Elektrofischerei von dieser Abstimmung das Einzige ist, was in den letzten Tagen medial überhaupt aufgetaucht ist, Ich glaube, wir alle haben ein gewisses Bauchgefühl zum Einsatz von Strom im Meer und zum Fang von Fischen. Und wenn man sich von diesem Bauchgefühl komplett leiten lässt, dann können solche Abstimmungen dabei herauskommen. Es ist nie sinnvoll, sich alleine von Bauchgefühl in so einem Kontext leiten zu lassen. Was wir brauchen, sind wissenschaftliche Ergebnisse. Bis wir die alle haben, vergeht noch ein bisschen. Ne? Der letzte große Block an Forschung, der dazu läuft, der endet erst 2019. Ich sehe nicht, warum man überhaupt über die grundsätzliche Zulassung dieser Fangmethode entscheiden sollte, bevor nicht diese Forschung tatsächlich auch vorliegt.
Mein dritter Gast, Dr. Daniel Steputis, Meeresbiologe am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock und dort Leiter der Arbeitsgruppe Fischerei und Survey-Technik. Herr Steputis, jetzt haben Sie im Bereich Elektrofischen jahrelang entwickelt und geforscht, aber niemand will Ihre Technik. Verkaufen Sie Ihr Know-how jetzt nach China?
Zum Glück leben wir nicht davon, dass wir unsere Forschung verkaufen, sondern unser Forschungsauftrag war primär das, was Frau Nemetzky und Frau Rodes schon gesagt hatten, zu untersuchen, was die Auswirkung dieser neuen Fangmethode auf den Fang, auf die Umwelt, auf den Energieverbrauch und so weiter sind, uns über Verbesserungen Gedanken machen. Das haben wir gemacht und haben unsere Ergebnisse zur Verfügung gestellt.
Gestern haben Sie am Telefon gesagt, die Straßburger Entscheidung sei wörtlich verheerend. Was bedeutet sie denn für die Zukunft der Fischerei in Europa?
Wenn ich das Votum gestern richtig interpretiert habe, und dann weiß ich auch noch nicht genau, das kann uns Frau Rodes vielleicht nachher noch sagen, inwieweit andere Themen überhaupt eine Rolle gespielt haben. Aber wenn es um die Pulsfischerei geht und das Votum dann auch am Ende durchgesetzt würde in dem Trilog von Fischereirat und Kommission und Parlament, dann würde das bedeuten, dass eine der möglichen Verbesserungen in der Fischerei ad acta gelegt wird, bevor man sie zu Ende angeschaut hat. Und das fände ich wirklich extrem schade, weil das ist wie einen jungen Trieb abschneiden, von dem man denkt, ach Mensch, der könnte irgendwie krumm wachsen, bevor ich mir angucke, ob er nicht gerade wachsen kann oder ob er nicht vielleicht doch schön ist, schneide ich ihn einfach ab. Und wenn ich etwas abschneide, dann ist es ein ziemlich endgültiger Prozess und hat nichts mit kritischer Begleitung von Auswirkungen, Untersuchungen oder von Auswirkungen, Beurteilung und Weiterentwicklung zu tun.
Okay, schauen wir uns das also zusammen. Jetzt nochmal genauer an. Im Gespräch war ja künftig jedem Land in der EU zu erlauben, maximal 5% seiner Fischereiflotte mit der neuen Technik auszustatten. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, derzeit sind gerade mal 0,1% der rund 85.000 Fangschiffe zählenden Flotte in der EU mit dieser neuen Technik ausgestattet. Wir reden über extrem niedrige Zahlen, Frau Rodust. Warum verläuft die Debatte dennoch so extrem emotional?
Naja, weil, ich sagte es ja schon in meinen Eingangsworten, weil den Menschen suggeriert worden ist, da wird eine große Tierquälerei vorgenommen, um mehr Profit zu haben. Man hat vergessen, ihnen zu erzählen, dass, wenn es denn richtig angewandt wird, und das ist mein Wissen, dass man dann eben keine große Quälerei vornimmt, sondern es gibt einen kleinen Puls. Die Krabben zum Beispiel schießen nach oben, man fängt die Krabben weg und vermeidet zum Beispiel Beifang. Für mich als Fischereipolitikerin etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn wir unsere Meere wieder in Ordnung bekommen wollen, müssen wir eben darauf achten, dass wir so wenig Beifänge wie möglich haben. Ganz bewusst, glaube ich, sind all diese Dinge nicht gemacht worden und nun muss ich mal auf diesen ganzen Bericht zurückkommen, weil bestimmte Leute ein hohes Interesse hatten, diese technischen Maßnahmen, und so heißt dieses Paket, das ist ein riesiges Gesetzespaket, so offen wie möglich gehalten werden und zum Beispiel alle Ziele, die in der gemeinsamen Fischereipolitik angestrebt wurden, wie Vermeidung von Beifang, wie Vermeidung von Fischen, von Jungfischen und solche Dinge, diese Ziele rausgestimmt worden sind im Laufe der letzten Monate von den spanischen Kollegen, von den italienischen Kollegen und so weiter. Ich habe die ganze Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass das Grundsätze der gemeinsamen Fischereipolitik ist und wenn wir die Ziele herausstimmen, wir auf gar keinen Fall unsere Hausaufgaben schaffen, bis 2020 unsere Bestände in Ordnung zu kriegen. Diese Diskussion ist nicht geführt worden und ich bin jetzt böse, weil ich bin richtig böse auf diese ganze Geschichte. Ich sage jetzt mal ganz böse, man hat sich da so ein emotionales Thema rausgesucht, ein klitzekleines von dem gesamten Bericht, um abzulenken und wohlwissend, dass man damit Emotionen schüren kann und die Kolleginnen und Kollegen können gar nicht wissen, was mehrheitlich im Fischereiausschuss diskutiert wird. Dazu sind wir alles nur Fachleute in unserem Bereich und haben sich dann instrumentalisieren lassen. Für mich ist das ein Skandal. Ich finde es unglaublich, was da in den letzten 14 Tagen stattgefunden ist. Und ich sage nochmal, guckt lieber genau hin, dann werdet ihr sehen, dass die neue, in Klammern gesetzte Pulsfischerei eher ökologisch am Ende sind, als dass eben diese verheerenden Dinge stattfinden, dass alle Fische zerrissen werden.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Frau Rodust, wenn ich das richtig sehe, haben ökologische Argumente bei der Abstimmung letztlich gar nicht die entscheidende Rolle gespielt. Sehen das die beiden anderen auch so?
Also es ist auf jeden Fall nicht die Debatte geführt worden, die wir uns auch gewünscht hätten. Also hier wurden ganz klar, und da bin ich absolut Frau Rodusts Meinung, wurden ganz klar Entscheidungen getroffen, die sind unterirdisch schlecht. Also es gibt keine Zielwerte mehr für die Reduktion von Jungfischbeifang. Wie kann das sein? Wir haben feste Ziele zu erfüllen. Und ich kann mir schon, also ich möchte nicht hypothetisieren über die Ursachen und Gründe, warum diese Elektrofischerei in der Lage war, die Debatte in der Form zu diktieren, wie das passiert ist. Aber dennoch müssen wir eigentlich, also die eigentliche Debatte wird ganz klar im Moment nicht geführt.
Jetzt müssen wir zuallererst kurz klären, wovon reden wir da eigentlich genau? Fischen mit Strom am Meeresgrund, um dort vor allem Bodenfische wie Schollen, Seezungen, aber auch Krabben zu fangen auf eine ganz andere Weise wie bisher. Herr Stiputis, rein technisch und für den Laien kurz und knapp erklärt, wie genau funktioniert das? Wie werden die Tiere, seien es nun Schollen oder Krabben, mittels Strom gefangen?
Sie haben das schon angesprochen, dass wir über verschiedene Sachen reden. Wir reden über auf der einen Seite die Krabbenfischerei und auf der anderen Seite die Plattfischfischerei auf Scholle und Seezunge zum Beispiel. Das Grundkonzept ist sehr ähnlich. Im Detail unterscheidet sich aber wesentlich und das dann auch am Ende relevant für die Diskussion. Generell gesprochen fahren die Schiffe in der Nordsee, das kennt man aus dem Urlaub, an der Nordsee fährt der Kutter raus, der hat rechts und links so einen Ausleger draußen hängen, da sind zwei Netze dran und an dem Netz sind bei der Krabbenfischerei normalerweise Rollen vorne dran, die die Krabben aufschrecken. Bei der Seezungenfischerei ist dann vor dem Netz ein ziemlich schweres Kettengeschirr, das die Seezungen aus dem Meeresboden aufscheuchen und ins Netz scheuchen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Meeresboden, aber auch auf Energieverbrauch und auf den Beifang, der dann, wenn da eine ganze Reihe Rollen sind oder Kettengeschirr, nicht weg kann, sondern einfach im Netz landet. In dem Augenblick, in dem ich Kette und Rolle vermeiden möchte, weghaben möchte, muss ich mir überlegen, wie ich die Krabben und die Plattfische anderweitig ins Netz kriege. Und da nimmt man Elektroden, die man in Längsrichtung vor das Netz hängt und die Elektroden mit einem Abstand von 50, 60, 70 Zentimeter, je nach Fanggerät, die erzeugen zwischen sich einen sehr kurzen Puls in einer bestimmten Frequenz. Und da ist auch schon der entscheidende Unterschied zwischen Krabbenfischerei und Seezungenfischerei. Bei der Krabbenfischerei sind das ungefähr 5 Hertz, also 5 Pulse pro Sekunde in einer relativ geringen Stromstärke. Und bei der Seezungenfischerei sind es eine viel höhere Frequenz, 70 und aufwärts Hertz in einer etwas höheren Stromstärke. Mhm. Und damit unterscheidet sich auch, was nachher mit dem Tier passiert. Also die Krabbe kann zwischen den einzelnen Pulsen der Pulsbaumkurre die Muskeln wieder entspannen und das entspricht ungefähr auch dem, wie sie normalerweise dann durchs Wasser hüpft sozusagen. Und dann hüpft sie relativ schnell hoch, das Netz kommt und fängt sie, ohne dass das Netz vorher mit Rollen über den Meeresboden gehen muss und auch andere Plattfische oder Seesterne oder irgendwas aufwirbelt und im Netz landen lässt.
Das heißt, also gerade die Fische, die unten am Boden sich verstecken, Schollen, Seezungen, Krabben, werden durch einen elektrischen Puls aufgescheucht, dann werden sie quasi kurzfristig betäubt und dann ganz bequem eingesammelt.
Bei der Krabbenfischerei werden sie gar nicht betäubt, die werden einfach nur kurz stimuliert, so ein bisschen wie Physiotherapie, wenn man so eine Strombehandlung kriegt, da wird der Muskel auch gereizt, damit er sich kurz kontrahiert, aber wird nicht betäubt. Bei der Seezungenfischerei ist die Frequenz so hoch, dass der Muskel sich zwischendurch nicht entspannt. Man nennt das Tonus. Die Seezunge wölbt sich auf, das Netz kommt und sammelt sie ein. Weil sonst hat die Seezunge, das ist nämlich das Schwierige an der Seezunge, die möchte eigentlich gerne dann, wenn sie gestört wird, schwimmt sie eher noch näher an den Meeresboden ran, drückt sich auf den Meeresboden, sodass man sie, wenn man sie da nicht irgendwie aufscheuchen kann, gar nicht mit einem normalen Netz fangen kann.
Also ich fasse mal ein paar Argumente der Befürworter dieser Technik zusammen. Ein paar haben Sie genannt. Der Meeresboden wird nicht mit tonnenschweren Grundschleppnetzen umgepflügt, er bleibt weitgehend intakt. Es gehen nur solche Tiere ins Netz, nach denen auch gefischt wird, sprich es gibt weniger Beifang, weniger Kollateralschäden sozusagen. Dann reduziert sich auch noch der Treibstoffverbrauch der Schiffe, weil sie nicht mehr die schweren Schleppnetze ziehen müssen. Frau Nemetzki, stimmt all das und was spricht dann überhaupt gegen das Fischen mit Strom?
Naja, ob es weniger Kollateralschäden gibt, das wird sich noch zeigen müssen. Also real ist es tatsächlich so, dass weniger von dem unerwünschten Beifang im Netz landet. Heißt aber nicht, dass er nicht bestehen würde. Ne? Also dass da nicht Organismen im Meer auf dem Meeresboden leben, die, nachdem sie von so einem Netz einmal kurz wie mit so einem Taser gestört wurden, dass sie nicht auch verletzt sein können. Die enden nur nicht an Deck. Das ist erstmal gut für den Fischer, weil der dann weniger zu sortieren hat. Aber deswegen wissen wir noch lange nicht, ob alles das, was da einmal mit diesem Fangnetz in Berührung gekommen ist, mit dem Sturm in Berührung gekommen ist, tatsächlich auch in gutem Zustand auf dem Meeresboden zurückbleibt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man bis dato noch nicht hat signifikant irgendwie zeigen können, dass die Sterblichkeit in dem befischten Bereich, also quasi hinterm Netz, wo das Netz einmal drüber gegangen ist, auch wirklich niedriger ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Da ist nicht unerheblich, dass die Vielzahl von Organismen, die auf dem Meeresgrund leben, einfach auch eine sehr große Stichprobenanzahl erforderlich machen. Aber wir wissen es einfach noch nicht. Mhm. Nicht abschließend.
Darf ich da mal reinspringen? Aber das ist doch eher, ich sag mal so, wir wissen alle, wenn mit der klassischen Baumkurre gefischt wird, mit den Scheuchkatten, dass der Meeresboden zerstört ist. Wir wissen auch, dass viele, viele Organismen in diesem Meeresboden sind. Da haben wir doch schon mal, wenn wir dieses nicht mehr tun, eine große Chance, diese Organismen zu retten. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
Nee, das kann man so nicht sagen. Also die sind nicht gerettet, weil sie nicht gerettet sind, nur weil man dann nicht mit einer Baumkurre drüber gegangen ist. Eine mechanische Störung ist was anderes als ein Stromschlag. Und ein wiederholter Stromschlag ist nicht gleichzusetzen mit einer größeren mechanischen Störung.
Darf ich kurz vielleicht einhaken. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen in den letzten vielen Jahren, die passiert sind, wo genau das untersucht wurde. Man hat viele Möglichkeiten, das zu untersuchen. Eine von den Möglichkeiten ist, man nimmt vereinfacht gesprochen ein Aquarium, macht dort unten Sand rein, legt dort die Lebewesen rein, die man überprüfen möchte, hat rechts und links eine Elektrode und legt dann genau die Pulse an, die man im Feld auch sehen würde, schaut sich nachher an, wie verhalten die sich innerhalb des Pulses, was passiert mit denen danach, fressen die Tage danach noch ordentlich und so weiter und so fort. Und das wurde ausführlich gemacht. Vielleicht kann ich an der Stelle einen Punkt einbringen, der mich wirklich umtreibt. Sie sprachen vorhin davon, Herr Papst, dass 5% der Flotte der EU Puls vom Kurre fischen darf. Das muss man ein bisschen ergänzen. 5% der Baumkurrenflotte jedes einzelnen Landes. Das sind in Deutschland im wenig zweistelligen Bereich Schiffe.
Ich glaube 12 oder 13.
Ja, irgendwie sowas, 10, 11, 12. Das hat man eigentlich eingeführt, so zumindest ist das meine Wahrnehmung, EU-seitig, und gesagt, wir erlauben das, dass 5% der Flotte das benutzen dürfen, um Erfahrung und Daten zu sammeln. Man hat leider, und das ist so ein bisschen der große Nachteil, man hat vergessen zu sagen, was eigentlich das Untersuchungsziel ist, der Untersuchungsinhalt. Man hat auch vergessen vorzuschreiben, dass die 5% nur ausgestattet werden dürfen, wenn jedes von diesen Schiffen mit einer entsprechenden Untersuchung gekoppelt ist. Es wurde heute viel geschrieben von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die fehlen, die noch gefordert sind. Ein wichtiger Teil des Umweltverträglichkeitsprüfung, wie es in Deutschland zum Beispiel gehandhabt wird, ist der Screening-Prozess. Das heißt, man guckt, ob überhaupt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Und der zweite Punkt ist in der Regel in dem Ablauf, man hat so einen genannten Scoping-Prozess, also man legt und die Untersuchungsinhalte fest. Das hat man hier völlig verpasst. Man hat gesagt, untersucht doch mal, ihr Forscher. Dann haben die Forscher das untersucht, von dem sie glaubten, was wichtig ist. Und nach jeder erfolgreichen Untersuchung oder nach jeder erfolgten Untersuchung kam jemand und sagte, ja, aber ich habe das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht. Und das passiert jetzt oder das, dann kann ich am Ende auch nicht sagen, okay, jetzt haben wir uns im Vorfeld auf was geeinigt, was ihr untersuchen müsst. Das legen wir am Ende auf den Tisch und bewerten das.
Gut, aber umgekehrt könnte man ja sagen, das zeigt ja nur, dass man wirklich noch nicht genau weiß, was die Stromschläge unter Wasser wirklich anrichten. Kein Fisch geht freiwillig ins Netz, aber wenn er schon muss, dann soll er nicht unnötig leiden. Das ist die Theorie. Ist das Elektrofischen weniger brutal, Frau Nemetzky? Das wäre genau die Frage an Sie. Man hört da ja wahre Gruselgeschichten.
Ich möchte gerne noch mal zurück zu dem Punkt davor, okay. Also zu der Frage, ob jetzt abschließend genügend Forschung betrieben wurde. Yeah. Also für mich ist dann abschließend genügend Forschung betrieben worden, wenn klar ist, welchen Einfluss die Pulsfischerei auf die Funktionsweise und die Biogeochemie des Meeresbodens hat. Und das nicht nur kurzfristig und das ist nicht im Labor zu testen, da muss ich nämlich Herrn Steputis deutlich widersprechen, sondern auch langfristig. Also da geht es wirklich um Nährstoffkreisläufe. Mhm. Wir wissen zum Beispiel noch gar nicht, ob durch die Stromschläge zum Beispiel auch im Sediment sedimentgebundene Schadstoffe freigesetzt werden. Das ist nicht unerheblich. Ich würde das nicht abtun wollen und ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie alles wissen, was wir wissen müssen, um diese Fangmethode großflächig zu erlauben. Ich sage nicht, dass der WWF dagegen ist. Wir sind nicht gegen innovative Fangmethoden, sonst hätten wir keinen Smart-Gear-Wettbewerb. Mhm. Aber wir müssen doch sicher sein, dass der Einfluss dieser Fangmethode nicht neue Schäden einbringt, die zur alten Methode hinzukommen.
Aber nochmal nachgefragt, genau Frau Nevetzky, ich muss kurz nachfragen. Stichwort Gruselgeschichten, die immer wieder auftauchen. Und das könnte man ja sagen, da hat man Erfahrungen gesammelt. Fische, denen durch die Stromschläge das Rückgrat bricht, die dann völlig deformiert an Land gezogen werden, die Blutungen haben und so weiter. Da werden aus Profitgier zu viel Volt in die Netze gegeben. Ist das eine neue Realität beim Fischen, sobald die Elektrofischerei dann doch freigegeben würde?
Naja, man weiß, dass mit der derzeit legalen, in Europa zu verwendenden Stromspannung, also mit den Systemen, die in der Pulsfischerei in den Niederlanden zum Beispiel eingesetzt werden, rund 10% der größeren Kabeljaue Wirbelsäulenbrüche, Blutergüsse, Blutungen halt vorweisen. Das weiß man. Das ist eine Gruselgeschichte auf der einen Seite, aber es ist auch wissenschaftlich erwiesen. Man hat auch bei Schrimps zum Beispiel hat man festgestellt, dass die wohl häufiger Virusinfektionen haben. Man weiß auch von Wittlingen, dass ungefähr 2% der Wittlinge danach irgendwie auch Blutergüsse haben. Man hat auch Blutergüsse bei Seezungen festgestellt, bei Schollen festgestellt, soweit ich weiß. Also es ist durchaus so, dass die Tiere verletzt werden. Natürlich muss man das in Relation setzen zu einem Fisch, der, wenn er mit einem konventionellen Netz in Berührung gekommen wäre, wahrscheinlich auch nicht schadlos aus der Nummer rausgegangen wäre.
Frau Rodost, was meinen Sie dazu?
Ja, genau, das ist es doch. Man muss es in Relation setzen. Und das war genau das, was im Ausschuss diskutiert worden ist. Wir sind mit der Forschung noch nicht endgültig am Ende. Wir müssen noch mehr Zeit haben und wir wollen es nur auf ein kleines Gebiet, nämlich südliche Nordsee, beschränken. Und dort, nur dort sollte weiter Pulsfischerei erlaubt werden. Und in 4 Jahren wollte man dann gucken, wie weit ist die Wissenschaft jetzt, welche Ergebnisse haben wir erzielt und das für und wieder abfischen. Ich sage ja auch nicht, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir ab sofort nur noch Pulsfischerei einführen sollen. Aber ich sage, wir brauchen dringend innovative Fangmöglichkeiten. Und das könnte ein Weg sein, weil ich eben auch die Vorteile dieser Fischerei sehe. Und wenn die Wissenschaft uns eine Technik mit den Technikern entwickelt, dass der Schaden so klein wie möglich gehalten wird, dann kann ich dem nur zustimmen. Aber jetzt Horrorbilder in die Welt zu setzen und sagen, es ist nur des Teufels Werk, halte ich für verantwortungslos. Das sage ich mal ganz deutlich. Ich habe diese Debatten in den letzten Tagen hier mitbekommen und habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und ich habe dann versucht klarzumachen, wie wichtig es wäre, diese Ziele, die in diesen technischen Maßnahmen nicht vorhanden sind, lieber aufzunehmen und darüber eine inhaltliche Debatte zu führen. Dafür gab es überhaupt kein Gehör mehr, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die mit Fischerei nichts zu tun haben, haben nur noch diese Horrorbilder im Kopf gehabt und haben gesagt, wir wollen keine Tierquälerei vornehmen. Schluss, wir wollen das gar nicht. Und ich sage und bleibe dabei, das ist verantwortungslos.
Dem kann ich mich im Grunde genommen anschließen. Ich sage auch nicht, dass die Pulsfischerei das Allheilmittel ist, aber ich denke, dass es von einem Status, der zumindest in der Seezungenfischerei nicht optimal ist, um es vorsichtig auszudrücken, hin zu einer potenziell besseren Fischerei ist die Pulsbaumkurre ein mögliches Vehikel, das schon relativ weit gediehen ist. Wahrscheinlich wurden wenige Fanggeräte vorher in der Geschichte der Menschheit so intensiv untersucht wie die Pulsfischerei in der südlichen Nordsee. Trotz all der offenen Fragen, die noch sind, liegt aber auch daran, weil alle 5 Minuten irgendeiner mit einer neuen Idee um die Ecke kommt. Ich habe Leute gehört, nachdem man Eier und Larven von diversen Fischen untersucht hat, die kamen und sagten, was ist denn mit den Bakterien und den Pilzen? Lass uns doch mal irgendwie die Box zumachen, lass uns doch mal bestimmte Arten festlegen, bestimmte Lebensstadien festlegen, bestimmte Vitalfunktionen festlegen, die wir auch wirklich in einem begrenzten Raum testen können. Und dann können wir doch die Entscheidung treffen. Das ist bisher nicht passiert. Und trotzdem sage ich, es wurden wahrscheinlich kaum ein Fanggerät besser untersucht.
Ja, aber real, also ich meine, wenn dann jemand daherkommt und sagt, da müssen die Bakterien untersucht werden und die Pilze untersucht werden. Ich bin Benthos-Ökologin also per Ausbildung und komme aus dem Bereich der Biogeochemie. Da geht es nun mal um mikrobielle Prozesse im Sediment, die aber für die Funktionalität für die Gesundheit des Meeresbodens und damit am Ende für die Gesundheit der Fischerei maßgeblich sind.
Genau, aber darum.
Und es braucht einfach, wir müssen wissen, dass die Durchlüftungsprozesse, wenn man sie mal so populär bezeichnen möchte, also so Bioirrigations-, Bioturbationsprozesse, das Umgraben des Meeresbodens, wir müssen sicher sein, dass diese Funktionalität erhalten bleibt, weil sonst wird am Ende den Fischern ein Bärendienst erwiesen.
Aber dazu habe ich zwei Argumente oder zwei Punkte, die ich gerne ergänzen würde. Das erste ist, dass genau das Argument natürlich auch gehört wurde. Deswegen hat das holländische Ministerium, und wir können vielleicht gleich nochmal reden über die Dominanz der Holländer, was diese Art der Fischerei angeht und auch die Deutungshoheit quasi. Die Holländer haben ein großes Projekt aufgelegt, das genau das untersucht, die Biogeochemie, was passiert dort. Auf der anderen Seite, wenn wir davon reden, über Belüftungsprozesse im Meeresboden, die vielleicht, wenn da mal eine Elektrode drüber fährt, beeinflusst sein könnten, dann frage ich mich, ob ein Umflügen in Anführungsstrichen von, ich sag mal, 10 Zentimeter mit einer klassischen Baumkurre nicht auch Effekte hat, die man in den gleichen Topf werfen müsste oder zumindest genauso betrachten würde. Also auch die herkömmliche Fischerei, und solange die erlaubt ist, reden wir auch von der als Vergleich, hat Einfluss auf die Biogeochemie und auf die Durchlüftung, auf die Mikroorganismen und auf die Benthos-Lebewesen, also die Meereslebewesen im Meeresboden und auf dem Meeresboden einen Einfluss. Also es ist nicht so, dass wir von einem Fanggerät kommen, das dort gar nichts macht, hin zu einem, das dort potenziell, indem man dort 2 Sekunden lang Pulse drauf gibt, auf dem Meeresboden in Teufels Küche kommen.
Nee, das Schöne ist, dass wir am Ende der Forschung tatsächlich auch wissen, wie das bei der konventionellen Methode ist. Und der Umstand, dass das niederländische Ministerium diese Forschung angestoßen hat, ist primär das Verdienst vom Nordsee Advisory Council, weil wir haben nämlich damals gefordert, dass diese Forschung gemacht werden muss. Und in dem Zuge hat nämlich auch in einem Stakeholder-Konsultationsprozess das niederländische Ministerium durchaus zugegeben, dass die Grundlagenforschung zu dieser Fangmethode zu spät angefangen hat und dass sich die Niederlande viel zu stark und vehement für die Ausweitung der Pulsfischerei eingesetzt hat. Das bildet halt auch kein Vertrauen. Ne? Also wenn man so vorgeht, dann muss man sich nicht wundern, wenn an anderer Stelle oder zu späterem Zeitpunkt die Leute auf die Barrikaden gehen und sagen so, Entschuldigung, aber das ist nicht unbedingt eine Fangmethode, die wir hier besonders gerne sehen.
SWR2 Forum heute zum Thema, welche Zukunft hat die Elektrofischerei oder Pulsfischerei in der EU? Frau Rodust, mal ehrlich, wenn Sie die Diskussion der vergangenen Monate, wenn nicht Jahre betrachten. Welche Rolle spielen in der ganzen Diskussion rein ökonomische Argumente? Es ist ja offenbar so, dass sich die Fangmengen beim Elektrofischen deutlich erhöhen. Ich habe irgendwo gelesen, Krabbenfischer holen bis zur 5-fachen Menge aus dem Meer. Wie vertragen sich da beim Thema Elektrofischen ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischer Wettbewerb? Haben wir, um es ein bisschen provokant zu sagen, wir vielleicht bald relativ intakte Meeresböden, aber dort keine Fische mehr, weil die alle hocheffizient weggefischt sind?
Also die Krabbe gehört nicht zur gemeinsamen Fischereipolitik, darum möchte ich die ganz bewusst jetzt mal aussparen. Aber anderen Fischarten wie Seezunge, Scholle und so weiter sehr wohl schon. Und die sind Gott sei Dank quotiert. Das heißt, wenn der Fischer rausgeht und mit Pulsfischerei seine Scholle oder seine Seezunge fängt, darf er deswegen an Menge insgesamt nicht mehr fangen, als wenn er konventionell fischt. Nur es geht schneller und das bedeutet, er muss nicht 10-mal rausfahren und somit wird das günstiger. Er hat weniger Spritkosten, er hat weniger Beifänge. Das wird für uns alle dann günstiger, weil es ist wirklich für mich eine Horrorvorstellung, dass wir in der Vergangenheit 2/3 Beifang hatten und 1/3 Fisch, also vor der gemeinsamen Fischereireform. Wir sind dabei, das zu reduzieren. Und wenn wir jetzt eine Methode entwickeln können, wie auch immer die aussehen mag, dieses Beifangfischen zu reduzieren, dann bin ich auf der Seite derer, die das vorhaben. Also die Menge der Fische werden nicht mehr, wenn wir gucken uns nach wie vor die Bestände an und befragen unsere Wissenschaftler, also die ganzen Menschen von ICES, wie viel Quote kann man für den einzelne Fischart erlauben und welche nicht. Da sollten wir vielleicht mal diskutieren, ob sich die Länder denn wirklich daran halten. Es wird zwar immer besser, aber ich sage Ihnen, sehr häufig denke ich immer noch, meine Güte, hört mal mehr hin, was die Wissenschaft sagt, dann geht das alles viel schneller. Da müssen einige Mitgliedsländer, glaube ich, noch sehr viel lernen.
Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, Herr Stuckel, ja. Ich meine, muss man nicht ganz klar sagen, die Politik ist eingeknickt vor den Lobbyisten, die Druck gemacht haben auf die Parlamentarier, allen voran wurde ja gesagt, Franzosen, auch die Briten fürchten Wettbewerbsnachteile, wenn sie mit ihren veralteten Flotten weniger Fische fangen als mit modernen Elektrobooten und das auch noch bei höheren Kosten.
Also da möchte ich mal reinspringen. Mhm. So wütend ich im Moment bin, will ich gerne zugestehen, dass die Mehrheit in dem Parlament, die ja nicht im Fischereiausschuss sitzt, instrumentalisiert worden ist. Mhm. Die haben wirklich im guten Glauben gehandelt, dass sie eine barbarische Fischerei mit ihrem Abstimmungsverhalten unterbinden. Die haben von den eigentlichen Dingen, so wie wir sie hier in aller Sachlichkeit diskutieren, überhaupt nichts gewusst. Ich habe an unserer Fraktionssitzung teilgenommen, als das diskutiert wurde, und war entsetzt, welche Vorstellungen die hatten, was mit dieser Pulsfischerei zukünftig passiert. Der Hinweis, dass das zum Beispiel nur in einem begrenzten Gebiet für eine begrenzte Zeit weiter genehmigt werden soll, ging durch, das nahmen die gar nicht mehr auf. Die waren so in Verteidigung der Fische, die nicht mehr gequält werden können, dass sie jedem sachlichen Argument nicht mehr zugänglich waren. Das muss man vorwerfen. Da hat Lobbyismus, glaube ich, ziemlich die Kolleginnen und Kollegen missbraucht.
Ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen auf die Frage nach der Quotierung und nach möglicher Überfischung, die durch so eine hocheffiziente Methode durchaus passieren kann. Es sind, weiß Gott, nicht alle Arten oder Bestände, die für dieses Ökosystem entscheidend sind, quotiert. Auch diese Fischbestände müssen beachtet werden, wenn es darum geht, wie effizient ist eine Fangmethode.
Einverstanden, also absolut. Aber gefangen werden ja die gequotierten Fische und nicht die anderen. Da werden die wohl kaum die Pulsfischerei einsetzen.
Ja, aber es gibt...
Und dann am Ende weniger Beifang rauskommt, und darüber reden wir ja in diesem Zusammenhang, wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Die nicht quotierten Fische werden ja in der Regel gar nicht für den kommerziellen Verbrauch so gefangen, sondern das ist, der quotierte Fisch hat Beifang beim Fang, und diesen Beifang müssen wir verhindern. Und da suchen wir eben Methoden, wie es am besten geht.
Herr Stiputis, ist es wirklich so, dass die NGOs dermaßen großen Einfluss, eine solche Macht besitzen in der Politik, dass sie Mehrheiten im Europäischen Parlament so einfach verändern können?
Wenn Frau Rodus das sagt, die sitzt da viel näher dran und weiß, was da gerade die letzten zwei Wochen abging, dann glaube ich das gerne und ich ahne das auch, denn viele von den Argumenten, die in den letzten zwei Wochen vorgebracht sind, sind oft überzeichnet, sind oft alte Daten von vor 11, 12 Jahren, wohl wissend, dass in den letzten 12 Jahren ganz andere Daten auf den Tisch gekommen sind durch intensivere Forschung, durch Änderungen der Fangräte, sodass die alten Sachen auch im Prinzip überholt sind. Das ist so ein bisschen so, stelle ich mir das vor, wie, also wenn man eine Studie aus den 50ern zitiert, dass das Autofahren für Insassen extrem gefährlich ist, ohne zu berücksichtigen, dass in der Zwischenzeit Sicherheitsgurt, Nackenstütze und Knautschzone erfunden wurden. Also da wird ein bisschen politisiert, auch dieses Krabben fängt man 5-mal so viel wie ohne Baumkurre. Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen. Wir haben das europaweit größte Projekt zum Thema Krabbenfischerei und die Auswirkungen auf den Fang gemacht und haben ein ganzes Jahr einen Kutter begleitet und haben 900 Holes, so nennen die sich, die Fischereizüge quasi, 900 Mal das Netz ins Wasser untersucht, gemessen, gewogen und haben festgestellt, dass es im Schnitt 10-12% mehr sind an Krabben, die gefangen werden. Könnte man natürlich sagen, oh Mensch, 10-12% Krabben mehr. Gerade bei Krabben ist das natürlich ein Problem, wenn es keine Quoten gibt, die quasi die Fangobergrenze bilden. Aber auch da finden sich mit Sicherheit Lösungen, die man sinnvoll nutzen kann. Wenn ich weiß, ich fange 12% mehr, kann ich vielleicht in eine größere Maschenweite investieren, sodass ich ein paar kleinere, die ich zwar verkaufen könnte, rauslasse, die aber auch noch wachsen können und in wenigen Wochen dann groß sind, sich vielleicht schon reproduziert haben und so weiter. Also dieser Mehrfang hat nicht nur Nachteile. Frau Rodus hat das vorhin schon angekündigt. Also angenommen, rein hypothetisch, ich würde doppelt so viel fangen, dann müsste ich auch nur noch halb so viel rausfangen, wenn ich dieselbe Menge fangen will. Was am Ende bedeutet, ich spare Arbeitszeit, ich spare Energie, ich berühre den Meeresboden auch nur noch halb so oft. Mhm. Und so weiter und so fort. Also da werden Argumente rausgerissen, alte Argumente mit alten Daten genommen teilweise und nur einseitig präsentiert. Ich vermisse hier wirklich den gesellschaftlichen offenen Diskurs, der weniger von Ideologie geleitet ist als von Daten und Fakten, um auch festzustellen, wo sind noch die Lücken, um für die nächsten Jahre, so es denn irgendwie eine entsprechende Einigung dann bei Rat und Kommission gibt, dann auch gezielt die Fragen beantworten zu können. Also ich habe für mich gesagt, ich habe keine Lust, ohne eine klare Zielrichtung weiterzumachen, wenn ich am Ende nach harter Arbeit sagen muss, ja, aber das hast du nicht dir angeguckt, das hätten wir aber eigentlich wissen wollen. Wir haben es dir nicht gesagt, aber das hätten wir wissen wollen.
Frau Nemetzki, das Europäische Parlament sagt erstmal Nein zur Ausweitung der neuen Praxis der Elektrofischerei. Jetzt heißt es ja quasi zurück auf Start, oder? Damit stellt sich also ganz neu die Frage nach den Alternativen zum herkömmlichen Fischfang. Wo soll man sie denn finden?
Also die die Alternativen zu diesen konventionellen Methoden, das ist schwierig zu beantworten. Die Rückfrage dazu muss tatsächlich, glaube ich, lauten, wie sieht denn eigentlich nachhaltiger Konsum aus und welche Fangmethoden sind dann eine Möglichkeit und eine Alternative? Also wenn wir hier in Deutschland mal gucken, anders als zum Beispiel in Ländern, wo teilweise Fischprotein bis zu 20% des Proteinbedarfs überhaupt deckt, können wir wählen und Fisch aus nachhaltigen Quellen tatsächlich auch beziehen. Also wir haben hier die Möglichkeit, handgeangelten Fisch zu kaufen oder darauf zu bestehen, dass die Fangmethode in anderer Form nachhaltig ist. Aber wenn wir tatsächlich wollen, dass der Massenkonsum mit nachhaltigen Fangmethoden gedeckt wird, dann wird es deutlich schwieriger, weil es klappt ja auch in der Tierzucht sonst nicht wirklich gut. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, ist unser Konsum eigentlich nicht eher die Stellschraube, an der wir drehen müssen? Weil nur die Fangeffizienz wird uns nicht zu den ernsthaft nachhaltigen Methoden bringen. Also wenn wir glauben und hoffen, dass wir mit gleicher Fangeffizienz das Ganze bitte in nachhaltig machen wollen, dann bezweifle ich, dass wir da große Chancen haben. Man wird diese Massen nicht rausholen können.
Also da würde ich auch gerne mal reinspringen.
Unbedingt.
Also was mich zum Beispiel fürchterlich entsetzt ist, dass wir im Parlament mit dem Europäischen Meeresfischereifonds, das ist unser großer Haushaltsbereich, eine Haushaltsstelle haben, wo wir sagen, für ein neues Fanggerät bekommt der Fischer eine Förderung von 90%. Das heißt, er braucht nur noch 10% dazu zahlen. Ich weiß, das Thünen-Institut und andere technisch gut versierte Betriebe haben sich auf den Weg gemacht, um neue Fanggeräte zu entwickeln, die weniger Beifang haben und so weiter. Und das muss ich feststellen, die Fischereiverbände machen nicht unbedingt große Werbung dafür, dass der einzelne Fischer 90% Förderung bekommt. Das heißt, wir haben immer noch die alten Geräte und wir hätten schon lange, weil das Geld auf dem Tisch liegt, umstellen können. Da ist meine Kritik. Nun lasst uns doch mal, liebe Fischer, endlich mal beginnen, neue innovative Fanggeräte einzusetzen.
Aber welche sollen das denn sein?
Ja, fragen Sie Herrn Stiputis, der kommt vom Thünen-Institut, da gibt es spannende Fanggeräte. Ich weiß die einzelnen Namen nicht, ich habe die Bilder vor Augen.
Das geht runter wie Öl, Frau Rodos.
Ja, aber da muss ich auch...
Ich weiß das wohl.
Ja, und da möchte ich an der Stelle auch nochmal reingrätschen, weil es hieß vorhin, wir als NGOs hätten irgendwie massiv Einfluss auf die Entscheidung des Parlaments. Also wenn wir als Verbände WWF, Seas at Risk, Oceana oder BirdLife, wenn wir diese Sorte Einfluss auf diese Abstimmung gehabt hätten, wie das eben gerade Glauben gemacht wurde, ja, dann wäre zum Beispiel ein Punkt unter dem Abstimmung, wo es heißt, dass jetzt nachhaltiges Fanggerät nicht mehr besonders gefördert werden kann, nämlich nicht rausgeflogen und dagegen gestimmt worden.
Genau.
Also das muss man nämlich auch mal dazu sagen.
Ja, ohne die NGOs wäre es nie gelungen, und ich war Berichterstatterin, die gemeinsame Fischereipolitik so zu gestalten, wie sie auf dem Tisch liegt. Also für mich sind das ganz, ganz wichtige Lobbyisten. Und was diese Pulsfischerei betrifft, das waren auch NGOs, aber nicht unbedingt die große Gruppe, die sonst immer mitgeholfen hat, die Probleme wirklich zu benennen und den Finger in die Wunde zu stecken. Meine Kritik ist jetzt gerade bei den technischen Maßnahmen, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Da hätten wir mehr zusammen hinkriegen müssen. Da waren nur wenige, die bereit waren, sich wirklich so intensiv einzusetzen. Das ist jetzt kein Vorwurf. Ich weiß auch um die personelle Problematik, die gerade auch bei den NGOs inzwischen sehr deutlich wird. Ich mit meinem kleinen Büro und zwei Mitarbeitern schaffe so ein großes Gesetz alleine nicht zu kippen. Da hätte viel, viel mehr passieren müssen. Aber es war nicht möglich, die eigentlichen Themen dieses Gesetzes anzusprechen. Und da hat man eben eine bestimmte NGO vor allen Dingen, hat sich dann dieses Thema rausgesucht und hat das dann über Emotionen so nach vorne gebracht. Also bitte, dass das richtig verstanden wird. Ich wäre hilflos ohne die NGOs und ich brauche sie und sie sind mir ganz, ganz wichtig und ich brauche ihren Input. Aber diesmal ist es für mich aus meiner Sicht, was diese Pulsfischerei betrifft, in die falsche Richtung gegangen, weil ich glaube, wir haben uns einen Bärendienst erwiesen, wenn wir nicht weiter forschen und nicht schauen, ob wir da nicht doch am Ende ein sehr, sehr gutes Ergebnis hingekriegt haben. Und die Frage, die Sie gestellt haben, wie geht's jetzt weiter, die würde ich gerne mal beantworten. Der erste Schritt ist, im nächsten Ausschuss, und das ist nächste Woche, hörte ich heute, muss die Kommission erklären, weshalb sie zum Beispiel den Niederländern nicht mehr auf die Finger geguckt hat. Nun ja, ich will das gar nicht kommentieren, weil im Moment sind hier die Gegner ja in einem Siegestaumel. Ich bin gespannt, was die Kommission sagt. Was das Gesetz betrifft, wird es jetzt so sein, Herr Mato hat das Mandat bekommen, das heißt, er wird jetzt Trilogverhandlungen aufnehmen und der Rat, weiß ich zum Beispiel, die werden diese Pulsfischerei anders betrachten. Da gibt es mehrere Fischereiminister, die der Meinung sind, man muss das weiter erforschen. Somit ist das Ergebnis nach wie vor offen. Es gibt lediglich die Meinung des Parlaments, aber am Ende müssen sich alle wiederfinden. Das heißt, es muss irgendwie eine Lösung gefunden werden und die kann man heute noch nicht überblicken.
Die anderen sehen das auch so?
Ja, also ich denke nicht, dass es wird kein komplettes Verbot geben. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Mindestens die Niederländer und wie Frau Rodes schon sagte, auch weitere Fischereiminister, die werden dann nicht mitgehen. Das Verhandlungsmandat von Herrn Matto diesbezüglich ist stark durch dieses starke Ergebnis. Aber auch er wird nicht in der Lage sein zu verhindern, dass auch in Zukunft mit einer Ausnahmeregelung ein Teil der Flotte wissenschaftliche Forschung betreibt. Also das sehe ich nicht kommen.
Ist ja auch eine kuriose Situation, nicht wahr? Also die Niederlande haben mittlerweile 84 von 440 Schiffen ihrer Flotte umgerüstet, der Deputis. Das sind weit mehr als 5%. Genau. Frau Rodust hat das gerade gesagt, das ist viel mehr als erlaubt und niemand hat da was dagegen unternommen. Ja. Und die können ja jetzt unmöglich alle Boote wieder umrüsten.
Da hatte Frau Rodust schon gesagt, am Ende kommt es immer auf den konstruktiven Dialog an. Was jetzt gerade in die Hose ging, wenn man das so sagen möchte, ist die ideologisch orientierte Diskussion oder die Beeinflussung. Das, was gut klappte, war das konstruktive Miteinander. Und da müssen wir im Prinzip wieder hin. Und da haben wir, man kann jetzt auf die Holländer schimpfen und da lief auch einiges schief. Ich glaube auch, 80 Schiffe ausstatten zu lassen, da haben die einfach gut argumentiert. Die hatten am Anfang, glaube ich, 20 Schiffe, das ist deren 5%, und haben dann gegenüber der Kommission argumentiert, warum es notwendig ist, auf 40 oder 80 Schiffe aufzustocken. Ich glaube, da ist einiges schief gelaufen. Aber wir haben die Holländer auch relativ alleine gelassen. In Belgien zumindest und in Deutschland ist ein bisschen was passiert, aber wir haben die holländischen Nachbarn doch relativ alleine machen lassen. Sie waren im Prinzip auch die Einzigen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man denn eine Pulsfischerei, wenn man sie denn erlaubt, entsprechend regeln? Also welche detaillierten Regeln kann ich aufstellen? Wie kann ich das am Ende kontrollieren? Da haben die anderen sich so ein bisschen rausgehalten. Ganz vorweg die französischen Kollegen, die sich nur zurückgelehnt haben und gesagt haben, lass sie mal machen und am Ende sind wir dagegen. Vielleicht kommen wir auch international wieder in einen konstruktiven Dialog und lassen halt die Kollegen in Holland nicht alleine dort ihre Sachen sich ausdenken.
Warten wir also ab, welcher Kompromiss am Ende der nächsten Wochen oder Monaten tatsächlich steht. Und vielleicht Schlusswort, Schlussrunde. Vielleicht sollte der eigentliche Kompromiss, auf den sich wirklich jede und jeder einlassen könnte, ganz einfach lauten, weniger Fisch essen. Oder, Frau Nemetzki? Sie haben das vorhin schon angedeutet.
Ja, also der WWF ist ganz klar für Innovationen im Bereich der Fangtechnik. Wir müssen hier vieles verbessern. Es muss selektiver gefischt werden. Der Meeresboden muss geschont werden. Aber, und das ist hier halt im Fall der Pulskornfischerei maßgeblich, genauso wie bei anderen Fangmethoden auch, es muss halt geprüft werden und bestätigt sein, dass diese Fangmethode tatsächlich auch umweltverträglich ist. Und dafür braucht es halt Zeit. Was den Fischkonsum betrifft, dann ist das auf jeden Fall eine Stellschraube, an der wir alle drehen sollten. Also in der Kantine die Lachs-Lasagne essen, halte ich immer für eine unfassbar schlechte Idee. Und auch am Buffet grundsätzlich kann man sich überlegen, ob man das wirklich möchte. Fisch sollte eine Delikatesse sein, genauso wie Fleisch auch.
Seien Sie vorsichtig mit, wir essen zu viel Fisch. Fisch ist ein derartig gesundes Nahrungsmittel, dass wir ganz vorsichtig mit dieser Argumentation sein sollten. Ich glaube, wenn die Fischereireform 1:1 umgesetzt werden würde, und da gibt es wirklich noch ganz viel zu tun, wird es möglich sein, dass wir zumindest in Europa unsere Bestände in Ordnung kriegen. Wenn wir die Bestände in Ordnung haben, kann auch jeder so viel Fisch essen, wie er denn möchte und mag. Es wird sowieso nicht jeder dreimal am Tag Fisch essen. Aber
Noch sind wir weltweit der größte Importeur, ein Marktplatz für illegal gehandelten Fisch und diverses mehr. Noch kann ich von dieser Empfehlung nicht abrücken. Ich wünschte, ich könnte.
Aber wir sprachen gerade von unseren Gewässern und wir sprachen gerade davon, können wir Fische aus unseren Gewässern, für die jetzt Frau Rodes mitverantwortlich ist oder wir alle mitverantwortlich sind, können wir die ordentlich essen? Und da glaube ich ehrlich gesagt, dass es wenig Nahrungsmittel gibt, die so nachhaltig produziert werden können wie Fisch. Da sind wir vielleicht noch ein Stückchen von weg.
Aber die Realität bei mir im Viertel, beim Fischstand, ja, ist eine andere. Da liegt ein Dornhai neben einem Papageifisch, neben Rotbarsch. Und keiner, der dort steht und sich einen Fisch kauft, schert sich darum, wo der herkommt. Und vieles davon kommt einfach nicht aus europäischen Gewässern. Okay, ich wünschte, es wäre anders, aber es ist nicht anders.
Meere unter Strom, welche Zukunft hat die Elektrofischerei? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Ulrike Rodust, SPD-Europaabgeordnete und Mitglied im Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments in Straßburg. Mit Stella Nemetzky, sie ist Expertin für die EU-Fischereipolitik beim WWF Deutschland in Hamburg. Und mit Dr. Daniel Steputis, Meeresbiologe am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.